Ja.
Ja.
Okay. Ja, also mein erster ist eigentlich ein Dank an diejenigen, die diese Veranstaltung, diese Konferenz ermöglichen, und zwar an den Friedensratschlag und die IPPNW. Denn ich halte es im Augenblick für außerordentlich wichtig, dass wir unsere Stimme erheben, denn das, was im Augenblick in der Regierung und bei den politischen Parteien, insgesamt bei der politischen Klasse als Aufarbeitung des Afghanistan-Kriegs propagiert wird, ist außerordentlich armselig. Und viele Fragen werden dort nicht gestellt werden, viele Informationen werden dort vorenthalten werden. Umso wichtiger ist, dass wir hier auch klar über diesen Krieg, über diese 20 Jahre des Elends in dieser Situation, in diesen Regionen sprechen. Ich will einfach mit dem Ergebnis vorwegnehmen: Der Krieg begann mit einem Verstoß gegen das Völkerrecht. Er produzierte in seinen 20 Jahren zahlreiche Kriegsverbrechen und endet nun mit einem letzten Bruch des Völkerrechts. Wie ist das aufzulisten? Gehen wir noch einmal an den Anfang zurück. Erinnern wir uns schon einen Tag nach dem historischen Anschlag auf das World Trade Center, wusste die US-Regierung, wer ihn zu verantworten hatte und wo der Verantwortliche sich aufhielt. Damals kam ich schon sofort ins Grübeln, wieso weiß eine Regierung unmittelbar nach diesem Anschlag, wer, wo, wann, wie das geplant und das gemacht hat. Ich habe mich gefragt, wusste die Regierung in den USA vielleicht schon vorher etwas? Ich will dieser Frage aber nicht weiter nachgehen. Das, was mich interessiert und euch ja auch, ist das Folgende. Die Regierung Bush beantragte einen Tag später, schon am 12. September 2001, bei dem UN-Sicherheitsrat ein Mandat für einen Angriff auf Afghanistan, wo eben Bin Laden sich auch versteckt hielt. Doch der Sicherheitsrat verweigerte ein derartiges Mandat. In seiner Resolution, bekannt geworden unter der Ziffer 13868 vom gleichen Tag, sah er in dem Anschlag zwar eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Und diese Formulierung ist auch immer die Voraussetzung, gemäß Artikel 39 und 42 der UNO-Charta militärisch darauf zu reagieren. Aber der UNO-Sicherheitsrat stufte die Angriffe richtig als terroristische Handlung ein. Und auf die wird nicht wie auf Kriegsakte militärische Mittel nach der UNO-Charta anzuwenden sein, sondern nur das, was auf Terrorakte die internationalen Konventionen vorsehen. Terrorakte sind genau genommen Gewalt von nichtstaatlichen Akteuren, zumeist gegen Zivilisten und gegen zivile Objekte, allerdings auch gegen staatliche Objekte. Und sie werden nach den zahlreichen Antiterrorkonventionen bekämpft. Es gibt da sehr zahlreiche, so etwa die hier im Wesentlichen eigentlich die Grundlage wäre, die sogenannte Montreal-Konvention von 1971 zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt. Es gibt noch weitere Konventionen gegen die Geiselnahme von 1979 und 1979. Aber da alle 19 Piloten bei den Angriffen ja ums Leben gekommen waren, hätten die USA auf der Basis der Montreal-Konvention Verhandlungen eröffnen sollen mit den Taliban, nach Bin Laden fahren lassen und auch seine Auslieferung verlangen müssen. Diese Auslieferung war übrigens von den Taliban verschiedentlich schon vorher angeboten worden, was immer wieder unterdrückt worden. Aber die USA weigerten sich, dieses Angebot anzunehmen. Denn die Taliban verlangten auch immer Beweise für die Auslieferung, die natürlich die Bush-Administration nicht geben konnte. Dafür versuchte Bush noch einmal am 28. September, also gut 14 Tage später, die Zustimmung für militärische Gewalt vom Sicherheitsrat zu bekommen. Und nun sprach er auch von Akten des Krieges, die die USA erlitten hatten. Zu Anfang hatte er noch von Terroranschlägen gesprochen, aber er scheiterte wiederum, denn der Sicherheitsrat bezeichnete die Angriffe in seiner nächsten Resolution 1373 erneut als terroristische Akte. Die USA überlegten, was machen wir? Und am 7. Oktober, also 3 Wochen später, teilte dann Botschafter Negroponte dem Sicherheitsrat mit, dass die USA nunmehr ihr Recht auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UNO-Charta in Anspruch nehmen wollten. Das haben sie mit der Operation Enduring Freedom, der berühmten OEF-Resolution, versucht zu erreichen. Aber sie bekamen keine Resolution, sondern sie mussten das einfach nur zu verkünden. Und diese OEF-Aktivitäten, diese im Grunde Verfolgung von Terrororganisationen, dauerte bis zum 31. Dezember 2014. Doch auch diese Rechtsgrundlage trifft eben nicht zu, Artikel 51, da terroristische Handlungen kein Recht auf Selbstverteidigung des Staates mit militärischen Mitteln auslösen. Es gab damals keine Beweise, dass die Taliban als afghanische Regierung hinter den Anschlägen standen. Und auch Verteidigungsminister Powell hat in einem Interview mit der New York Times sehr präzise gesagt, es gab nicht einmal Indizien gegen Bin Laden, die man damals hatte. Eine Anklage, so sagt er, hätte nicht einmal vor einem normalen Strafgericht standgehalten. Wir wissen, Powell hat dann später auch eine sehr missliche Rolle spielen müssen im Krieg gegen Irak. Aber auch hier schon war ihm klar, das Ganze stinkt. Ihm war klar, es gab schlicht keine völkerrechtliche Grundlage für den Angriff auf Afghanistan. Das ist sozusagen der erste Akt, der immer überspielt wird, weil man sich immer wieder hier auch auf Verteidigungsrecht zurückzieht, was es damals nicht geben konnte. Und damit fehlte auch dem Beschluss der NATO vom 12. Oktober, mit dem sie den Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrages aufrief, die rechtliche Grundlage. Die USA waren nicht militärisch angegriffen, sondern terroristisch. Die NATO konnte sich nicht auf die Legitimation kollektiver Selbstverteidigung nach Artikel 51 UNO-Charta berufen. Wenn man schon das Völkerrecht hat, dann soll man es auch genau lesen und sich genau daran halten. Übrigens historisch gegen Terrorakte wie im Fall Lockerbie oder der Anschläge auf die Botschaften der USA in Afrika hatte es ebenfalls nie einen Bündnisfall gegeben und auch nicht die Diskussion dazu. Aber selbst wenn man dann der US-amerikanischen Argumentation folgt, also Verteidigung, so lässt sich eine solche Verteidigungslegitimation nicht über Jahre hin begründen. Denn OEF dauerte ja bis in den Dezember 2014. Artikel 51 der UNO-Charta lässt Maßnahmen der individuellen und kollektiven Selbstverteidigung nur so lange zu, wie es dort genau heißt, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Aber dies war schon genau genommen im Dezember 2001 mit der Einrichtung der International Security Assistance Force, also der ISAF, der Fall. Selbstverteidigung setzt die Gefahr eines unmittelbaren Angriffs auf das eigene Territorium oder das eines Bündnispartners vor. Aber mit der Beseitigung der Taliban-Herrschaft im Herbst 2001 und der Vertreibung Osama Bin Ladens und der Al-Qaida aus den Grenzgebirgen Afghanistans war der Verteidigungsauftrag der Militärintervention OEF erfüllt. Es drohte überhaupt gar keine unmittelbare und gegenwärtige Gefahr mehr für das Territorium der USA, geschweige denn für Deutschland. Aber wir wissen, wenn die USA ruft, dann folgt die NATO und vor allem in erster Linie die Bundesrepublik. Auch eine Legitimation lässt sich nicht aus der Resolution 1386, also der ISAF-Resolution, ziehen. Die erlaubte zwar militärische Aktionen aufgrund Artikel 39 und 42, aber sie war definiert ausschließlich als ein Mandat zur Friedenssicherung und zunächst auch auf Kabul beschränkt, später ist sie ausgedehnt worden. Es war kein Mandat zur Terrorbekämpfung und wurde auch lange Zeit ganz strikt vom OEF-Einsatz getrennt. So viel zu dem Teil des Beginns dieses Desasters. Und die Frage ist, was geschah dann eigentlich? Kriegsverbrechen? Natürlich. Die zahllosen Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung. Die immer wiederkehrenden Berichte über Folter, Flucht und Vertreibung und auch die sogenannten Irrtümer beim Einsatz von Kampfdrohnen, darüber werden wir noch Näheres ja hören, dokumentieren ganz massive Verletzungen des humanitären Völkerrechts während der 20 Jahre Krieg. Die ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, Fatou Bensouda, hat bereits Untersuchungen wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan in die Wege geleitet. Aber ihr Nachfolger, der jetzt im Juni die Generalanwaltschaft dort leitet, Karim Khan, hat sie wahrscheinlich auf Druck der USA wieder eingestellt. Allerdings hat er angekündigt, Untersuchungen wegen Kriegsverbrechen der Taliban zu unternehmen. Das ist das Typische, was wir von diesem internationalen Strafgerichtshof leider bisher gehört haben. Selbst ein Kriegsverbrechen wie die Bombardierung des Tanklastzuges am Kunduzfluss. Martin hat ja Bilder davon uns gezeigt. Im September 2009, bei dem über 100 Zivilisten, er sagt 174 Zivilisten umgekommen sind, ist ohne wirkliche strafrechtliche Klärung geblieben. Die Generalbundesanwaltschaft hat 10 Monate lang ermittelt, aber dann die Ermittlungen eingestellt. Und die Klage dagegen gegen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde abgewiesen. Der Europäische Gerichtshof hat zwar gesagt, es hätte Fehler bei den Ermittlungen gegeben, aber insgesamt habe es keinen Verstoß gegen Artikel 2 des Europäischen Menschenrechtskonvention gegeben. Also es sei okay gewesen. Und es gab auch keine angemessene Entschädigung für die Opfer. Die Klage, die dann eingereicht worden ist, über die werden wir auch noch einiges hören, ist elend abgewiesen worden. Ich glaube, die Opfer haben allenfalls 5.000 Euro für den Verlust eines Angehörigen bekommen. Nichts dafür spricht also, dass die Aufarbeitung des Kriegsgeschehens nicht ebenso scheitert wie nach dem Überfall von Ex-Jugoslawien 1999. Carla Del Ponte hat in ihrem jüngsten Buch »Ich bin keine Heldin« uns sehr deutlich gesagt, weswegen sie im Jahr 2000 die Untersuchungen über Kriegsverbrechen oder die Kriegsführung der NATO in Jugoslawien abbrechen musste, und weswegen sie dann in die Welt gab, es sei alles völkerrechtsmäßig gewesen. Dahinter standen die USA, die ihr klar gesagt haben, das ist nicht in unserem Sinne, stelle die Untersuchungen ein. Offensichtlich wird es auch im Falle Afghanistans ähnlich gewesen sein. Und jetzt zum Ende dieser Tragödie, dieses unrühmlichen Kriegszuges, der ein weitgehend zerstörtes Land und eine entwurzelte Gesellschaft hinterlässt. Während die Regierung mit einem großen Zapfenstreich und Lobgesängen auf die Bundeswehr versucht, die Öffentlichkeit und vor allen Dingen natürlich sich selbst über das komplette Scheitern der Mission hinwegzutäuschen, wird vollkommen übersehen, dass auch dieses Ende mit einem Bruch des Völkerrechts besiegelt wird. Denn die Bundesregierung beantragte am 6. Oktober im Bundestag ein Mandat für die Bundeswehr, die Evakuierung ihrer Ortskräfte im Lande bis zum Ende September fortführen zu können. Wie immer schon benötigt man also für ein solches Mandat ein Mandat des UNO-Sicherheitsrats, bevor man das im National verkünden kann. Oder aber die Zustimmung der neuen Machthaber im Land, weil nämlich das alte Mandat mit der Flucht des Präsidenten Ashraf Ghani und dem Zusammenbruch seiner Regierung keine Gültigkeit mehr hatte für den geplanten längeren Zeitraum bis Ende September im Lande zu bleiben. Dafür gab es keine Erlaubnis. Außerdem erweiterte dieses Mandat, welches die Regierung vom Bundestag wollte, den Einsatzbereich der Bundeswehr auf ganz Afghanistan, den es vorher nicht gegeben hatte, und setzte auch dem Kontingent, welches dort bleiben sollte, im Notfall, wie es hieß, keine zahlenmäßigen Grenzen. Also es war auch nicht einmal von dem alten Mandat gedeckt und brauchte deswegen, um es noch einmal zu wiederholen, entweder ein Mandat des Sicherheitsrats, was es nicht hatte, oder die Zustimmung der Taliban, was sie ebenfalls nicht bekam. Das bedeutete einen wirklich schweren Eingriff in die Souveränität Afghanistans, und die große Mehrheit des Bundestages stimmte dazu oder enthielt sich der Stimme, wahrlich ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Aber nicht nur das. Und das zum Schluss. Die Regierung, die Bundesregierung, hatte ebenso wie die USA noch im August in Doha über eine Verlängerung des Mandats mit dem Taliban verhandelt. Diese hatten abgelehnt und die USA haben sich dem auch gefügt. Am Vorabend der Abstimmung im Bundestag hatte nämlich Präsident Biden den Rückzug der US-Truppen für den 31. August angekündigt und hat ihn ja auch vollzogen, wofür er vielfach kritisiert wurde. Alle Abgeordneten im Bundestag wussten also, dass ihr Mandat, über das sie abzustimmen hatten, ins Leere ging, da bekannt war, dass die Bundeswehr ohne die Unterstützung der USA ihre Evakuierungsflüge über den verlassenen Flughafen, der gar nicht mehr zu bedienen war, nicht mehr fortsetzen konnte. Und wir müssen uns fragen, was veranlasste die Mehrheit der Abgeordneten, einem völkerrechtswidrigen und obendrein sinnlosen, da undurchführbaren Mandat zuzustimmen oder sich der Stimme zu enthalten, wie die Linke. Der Regierung ging es offensichtlich darum, ihr Versäumnis einer frühzeitigen Evakuierung noch in letzter Minute in ein Zeichen moralischer Verantwortung zu verwandeln. Und der Bundestag stimmte zu, da auch ihn der Vorwurf der Unterlassung traf. Die Linken hatten ja schon frühzeitig darauf gedacht, aber der Bundestag hat abgelehnt. Wahrlich keine Sternstunde des Parlaments. Und wie geht es jetzt weiter? Bei aller Skepsis, die wir haben müssen gegenüber den Beschwörungen oder den Beteuerungen, jetzt eine grundlegende Aufarbeitung dieses Desasters von 20 Jahren Krieg mit einem zerstörten Land durchzuführen, müssen wir uns sagen, es ist die Aufgabe zumindest der Friedensbewegung, der Beachtung des Völkerrechts immer wieder einzufordern. Darin dürfen wir nicht nachlassen. Denn in allen Festreden der Regierung wird zwar dem Völkerrecht gehuldigt, aber wenn es in die Praxis tritt, vergisst sie immer wieder. Es ist an uns, nicht nur auf das Elend, auf die Zerstörung, auf das, was dort alles angerichtet worden ist, sondern auch, um in der Zukunft zumindest einen kleinen Hebel gegen die immer wieder aufkommende Kriegslüsterer des Imperialismus, dort ein Zeichen zu setzen und sagen, die Vorschriften, die Regeln, die ihr euch selbst gesetzt habt, die müsst ihr anhalten. Gut, ich danke euch. Ich sehe euch nicht, aber ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Danke sehr.